Wir wissen, in Südbrasilien verläuft eine berühmte Eisenbahnstrecke. Die geht von 900 Meter Höhe bis runter an den Atlantik. Und wie das so ist, wenn es eine berühmte, ich könnte da wahrscheinlich auch drinnen sitzen, unterwegs ist, die Reisegruppe hat jetzt diesen Touristenzug gebucht. Und das Besondere an diesem Zug war, dass sie an markanten Aussichtspunkten angehalten hat. Und an diesen Aussichtspunkten und an diesem herrlichen Panorama gab es dann immer über einen Lautsprecher, was denn zu sehen ist. Das Problem für diese Reisegruppe war nur, beim Eintritt der Reise lag dichter Nebel. Und die wurde auch während der ganzen Fahrt nicht weniger. Sodass eigentlich die ganze schöne Landschaft eigentlich verborgen geblieben ist. Und dennoch hatte Zug wie sonst immer angehalten an den einzelnen Stationen und über den Lautsprecher kamen dann die Durchsagen, was es an dieser Station, an diesem Landschaftsbild zu sehen gab. Das hat die Stimme auf dem Tonband beschrieben, obwohl Nebel war und obwohl man nichts gesehen hat, was hinter dem Nebel sich verbirgt. Und genauso verhält sich es ja auch mit dem Wort Gottes. Wir sind umgeben vom Zeitgeist und sind nicht immer klar in der Lage zu sehen, was die Zukunft bringt, was um uns herum passiert. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass unserem Urteilsvermögen geholfen wird, dass wir klar sehen können. Aber im Gegensatz zu der Stimme im Lautsprecher vermag das Wort Gottes den Nebel wegzuwischen aus unserem Leben und die Sicht zu klären, wo wir stehen. So damit wir Christen, dass du und ich, dass wir orientiert leben können. Ist das nicht großartig? Ihr wisst ja, wir leben ja in einer Zeit, wo wir alle sehr herausgefordert sind. Und das Thema heute Morgen heißt ja, sei wachsam oder sei wach. Und wir kennen auch den Unterschied zwischen wach und wachsam. Also mir ist schon so gegangen, wenn ich mit jemandem unterwegs war, als Beifahrer im Auto, ich musste zugeben, ich bin ein sehr schlechter Beifahrer, weil ich bremse immer mit, gebe immer Gas und gucke immer. Das ist für manche sehr anstrengend, besonders für meine Frau. Und trotzdem merkt man, ob jemand nur wach ist oder wachsam. Also ob er aufmerksam im Straßenverkehr ist. Also du merkst, ob Menschen vorausschauend unterwegs sind. Ich musste das immer von Berufswegen sein, vorausschauend zu fahren. Aber da sehen wir schon ein bisschen. Mein Fahrer war wach, aber ich dachte nicht, dass er wachsam war. Und warum leben wir in einer herausfordernden Zeit? Ich habe mal nachrecherchiert. Stand 16.04.2021. Es gibt bis zum 16.04. gab es bei uns 3,1 Millionen Corona-Fälle, ungefähr 80.000 Todesfälle. Wenn ihr auf die Seite geht von der Johns Hopkins University, auch Stand 16.04. gab es 139 Millionen Corona-Fälle und insgesamt 3 Millionen Todesfälle. Was macht man, um dieser Sache Herr zu werden? Man fängt sich an zu schützen. Auch wir im Gottesdienst sind ja aufgefordert, wachsam zu sein. Wir haben hier Laufwege, ihr guckt mich alle an mit komischen Masken. Wir laufen auch so rum. Also wir sind aufgefordert, uns zu schützen und wachsam zu sein. Und dennoch möchte ich uns auf einen Punkt hinweisen. Vielleicht kann es aber auch sein, dass wir an der Wachsamkeit vorbeileben und auf ein Ereignis zusteuern, das noch viel wichtiger ist. Und jetzt bin ich beim Bibeltext. Wir lesen aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Ihr könnt es mitlesen auf dem Screen, ihr dürft eure Bibeln ausschlagen, entweder in Buchform oder auch digital. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Wenn das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben? Ihr wisst ja selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen, wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. So ermutigt und tröstet euch einander, wie ihr es jetzt auch bisher getan habt. Und ich hoffe, dass die Bibelworte uns auch trösten. Und wir wissen, wenn die Bibel davon spricht, dass der Tag des Herrn kommt, dann umfasst es eigentlich ganz viele Dinge, die an einem Tag plötzlich geschehen können. Im Alten Testament meint dieser Begriff eigentlich Gericht, dass etwas Schreckliches passiert, dass Gott kommen wird, dass er die Toten richten wird und dass die Zeit der Gnade zu Ende geht. Aber im Neuen Testament umfasst das Wort Tag des Herrn noch ein ganz anderes Ereignis, noch ein viel dramatisches Ereignis. Denn die Menschen, die an Jesus glauben, werden auferstehen aus den Toten und werden in das Bild Jesu verwandelt. Und gleichzeitig werden die noch mit lebenden Gläubigen mit ihnen entrückt werden. Und dann folgt die völlige Erlösung. Das ist wahr. Und die Bibel sagt, dass von diesem Tag an Versuchungen, Sorgen und Drangsal vorüber sind. Und der Punkt ist, dass wir darüber nachdenken, dass wir wachsam sind. Aber der Begriff umfasst auch die sichtbare Wiederkunft Jesu für alle Menschen. Das ist das, was in dem Text eigentlich steht. Aber was wir in dem Text auch feststellen können, so wie der Apostel Paulus das hier beschreibt, denken doch auch viele Leute, dass schon irgendwie alles gut gehen wird. Sobald ich die Impfung gegen das Coronavirus habe, wird alles wieder normal weitergehen. Man will sich ja nicht den Frieden nehmen lassen und schon gar nicht von uns Christen, die glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Andere, denen Sicherheit wichtig ist, reden sich gut zu, dass sie heil durch diese Zeit kommen. Anmerkung von meiner Seite, ich bin nicht gegen das Impfen und ich bin auch nicht gegen die Sicherheitsmaßnahmen, nur dass man das versteht. Aber wenn wir in die Weltgeschichte doch zurückschauen, gab es immer wieder Friedensverträge. Und man glaubte, alles wird gut. Der Mensch braucht Sicherheit, auch ich brauche Sicherheit. Man möchte nicht erschüttert werden. Aber ganz ehrlich, es gibt doch viele Dinge, auch in unserem Leben, die uns darauf hinweisen und aber auch ermahnen, dass nicht immer alles gut geht und alles gut läuft. Und es auch nicht immer so kommen wird, wie wir es gerne möchten. Ist das euch auch schon passiert? Keiner hat doch von uns sich darüber Gedanken gemacht, Anfang 2020, oder geglaubt, dass wir alle mal mit OP-Masken hier im Gottesdienst sitzen. Dass wir Sicherheitsabstände einhalten müssen, dass wir nicht nebeneinander sitzen dürfen, dass wir uns nicht herzlich umarmen können. Es war für uns unvorstellbar, dass uns sogar der Staat verbietet, dass wir Gottesdienste feiern dürfen in Präsenz. Das war für uns ganz neu letztes Jahr. Dass wir nur noch analog mit euch reden können oder digital. Und wir können uns immer noch nicht vorstellen, dass wir eigentlich im Gottesdienst sitzen und nicht mitsingen dürfen. Ich habe mich schon ertappt, dass ich da auch schon mitgesungen habe, obwohl ich es eigentlich gar nicht darf oder sollte. Aber das ist heute Realität. Das hätten wir letztes Jahr, Anfang vom Jahr, nicht möglich gehalten. Und wie sehr können wir uns doch irren, was die Zukunft betrifft. Wir alle haben letztes Jahr vielleicht geträumt von Gemeindewachstum, dass hier 150 Leute sitzen oder wie auch immer, dass alles wächst und dann kommt ein Virus und macht alles, verändert alles, unser ganzes Zusammenleben. Seht, wenn ich die fernen Sterne und Galaxien anschauen möchte, was brauche ich? Ich brauche ein Teleskop. Dann sehe ich die fernen Sterne und Galaxien, die ganz weit entfernt sind. Wir brauchen so ein Instrument, wir brauchen ein solches Werkzeug, weil unsere Sinne nicht ausreichen. Die, wo kurzsichtig sind wie ich, wissen, dass sie so ein Ding brauchen, damit sie überhaupt klar sehen in die Weite. Und genauso hat Gott uns jetzt ein Mittel gegeben, mit dem wir in die Zukunft blicken können. Das ist nämlich unsere Bibel. Und wenn Menschen ganz bewusst, ohne Vorurteile, ganz neutral an die Bibel herangehen, dann kann der Geist Gottes zu ihnen sprechen und sie werden erkennen, dass das, was die Bibel sagt, dass das die Wahrheit ist, dass Gott recht hat. Menschen können sie irren, aber Gott nicht. Das sehen wir in der Menschheitsgeschichte, dass wir Menschen, auch die sich eigentlich im Wort Gottes auskennen sollten, sich geirrt haben. Denkt an die Geburt Jesu. Als er auf die Erde kam, vor über 2000 Jahren, haben sich die Menschen auch geirrt. Die Juden wussten, der Messias wird kommen. Die Schriftgelehrten haben geforscht, haben geguckt, wie sieht es aus, wenn der Messias kommt. Die haben die Zeichen gekannt. Und dann hat Jesus unter ihnen gelebt, hat Wunder getan, hat Heilung gebracht, hat sie gelehrt aus der Schrift und dennoch haben sie ihn nicht erkannt. Warum? Weil Jesus nicht ihre Vorstellungen entsprochen hat. Die hatten ein anderes Bild. Und auch wenn wir die Geschichte weiter betrachten, dass die Menschen sich schon oft geirrt haben, gerade bezüglich der Zukunft. Aber eines ist heute Morgen gewiss und sicher: Der Tag des Herrn kommt, er wird kommen. Und für uns Christen, die nicht mehr in der Finsternis leben, wird der Tag keine Überraschung sein. Wir Christen wissen, dass der Tag der Erlösung kommt. Und deshalb brauchen wir auch heute, hier und jetzt, keine Angst haben, trotz Covid-19. Wir haben eine Hoffnung, wir sprechen sogar davon, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Also nicht irgendeine vage Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung. Und all die Christen werden dann auch ihre Lieben wiedersehen. Ist das nicht großartig? Aber auch die anderen werden an diesem Tag nicht entkommen. Und ich möchte ja nur von etwas entkommen, wenn ich mich vor was fürchte. Und ich denke, die Verse, die wir gelesen haben, die sind ein Weckruf an uns alle. An die heutige Zeit, an die heutige Menschheit. Wachsam zu sein und nicht zu schlafen. Darf ich mal eine provokante Frage heute Morgen stellen? Leben wir in einer ernsten Zeit? Wir leben in einer ernsten Zeit. Dürfen wir wachsam sein als Christen? Jo. Braucht es in dieser Zeit Gebet? Gebet ganz wichtig und sollte man es intensivieren? Meine Frage, wo war die 9.15 Uhr? Nochmal, die Susanne Kudrow hat immer gesagt, wir kennen keine Wahrheit außer der Wahrheit, die wir leben. Und ich bin gerne bereit, aus diesem kleinen Gebetsräumchen rauszukommen und woanders zu beten, damit alle dran teilnehmen dürfen. An dem soll es an dieser Stelle nicht scheitern. Aber ich möchte euch nur uns ermutigen, dass wir wirklich wach sind. Was ist Priorität in meinem und deinem Leben? Es gibt natürlich viele Gründe, warum ihr nicht da sein könnt. Familien, die kleine Kinder haben. Ich habe da für Verständnis gar keine Frage. Ich möchte auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Aber ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass Wachsamkeit auch ganz konkrete Ergebnisse in unserem Leben haben dürfen. Ich möchte nochmal die Verse 5 bis 6 lesen. Kannst du die nächste Folie geben, Emil und Simon. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen, wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Und wir sagen ja, dass wenn sich jemand für Christus entscheidet, wechselt er vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Und wir bekommen neue Kraft von Jesus, damit wir so leben können, wie Gott es haben möchte. Ich habe mir den Gedanken gemacht, was bedeutet es oder welche Eigenschaften braucht es denn, damit ich im Licht leben kann? Wenn ich im Licht lebe, brauche ich mich nicht zu verstecken. Ihr kennt es als Kinder, Eltern haben gesagt, am 8, am 9 ist Licht aus, wir mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke und haben unsere Comics oder auch ein Buch gelesen. Wir haben es versteckt, dass uns niemand sieht. Aber wir Christen brauchen uns nicht verstecken, weil wir im Licht leben. Ich darf transparent leben. Warum? Weil ich mit meiner Schuld, mit meiner persönlichen Schuld, mit meiner Sünde zu Jesus gekommen bin. Und was mache ich, wenn ich wieder sündige? Ich gehe zu Jesus und bekenne sie, um dann wieder im Licht zu wandeln. Wenn wir Jesus angehören, dann wollen wir im Licht wandeln. Wir wollen nicht zurück in die Finsternis. Also ich nicht. Wir anerkennen Christus als unseren Herrn an. Das bedeutet, wir geben unsere Herrschaft und unseren Egoismus ab. Wir lassen Jesus den Herrn in unserem Leben sein. Und wir leben in einer neuen Kraft, nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb können, sollen und wollen wir im Licht wandeln und wollen wachsam sein. Denn wir wissen, sonst würde Paulus das nicht schreiben, Christen können auch schlafen oder schläfrig sein. So eingenullt, so alles schön, alles gut, alles prima oder alles schwierig, je nachdem wie wir gepolt sind. Was macht denn den Lebensstil aus von einem Christen, der wach ist? Hier schreibt die Bibel, dass wir klar und nüchtern denken sollen. Das bedeutet doch, dass wir mit Jesus im Alltag leben, dass wir in enger Gemeinschaft, in enger Beziehung zu ihm leben dürfen und dass ich ihn überall mitnehme, wo ich hingehe. Also ein guter Gradmesser, ob das, was ich tue, gut und richtig ist, ist immer die Frage, möchte ich Jesus damit hinnehmen? Darf er das jetzt sehen, was ich mache? Darf er jetzt sehen, wie ich mit meinem Nachbarn umgehe, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinem Arbeitskollegen? Ist doch ein guter Gradmesser. Im Text steht, wir sollen den Brustpanzer der Liebe anziehen und tragen. Also ein Brustpanzer ist hier vorne. Das bedeutet, wenn die Liebe in meinem Herzen stärker ist als alles andere, dann tragen wir diesen Panzer der Liebe oder diesen Brustpanzer der Liebe. Die meisten von uns waren mal Teenager. Bei mir ist es schon ein paar Jahre her. Oder ich habe gerade Kinder im Teenageralter. Und ihr wisst, im Teenageralter denken wir, die Eltern sind im schwierigen Alter. Und die Eltern denken, die Teenager sind im schwierigen Alter. Und vielleicht könnt ihr euch zurückerinnern. Vielleicht wart ihr besser drauf wie ich, aber wir waren im Teenageralter nicht immer freundlich zu unseren Eltern. Oder? Wir wurden ja Männer, wir wollten Frauen werden. Die Hormone spielen uns manchmal einen Streich. Aber warum sind Eltern von ihren Teenagern nicht so schnell verletzt? Warum? Weil die Liebe zu ihren Kindern stärker ist als das, was die Teenager sagen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich das, was ich ab und zu meinen Eltern gesagt hätte, jemand anderen gesagt hätte, meinem Nachbarn oder was mir mein Sohn vielleicht im Teenageralter gesagt hat, wenn ich das einem von euch sagen würde, ihr wärt tief beleidigt, wahrscheinlich sie. Und ihr hättet wahrscheinlich das Vaterunser dreimal beten müssen, um das Vergebung hineinkommt. Vielleicht hätten wir sogar noch das Abendmahl miteinander feiern müssen. Aber als Eltern werden wir nicht so schnell verletzt. Warum? Weil wir die Kinder lieben, weil wir ihnen helfen wollen, dass sie Männer und sich als Männer und Frauen entwickeln. Und da ja jeder mal Teenager war, weiß er, von was ich heute Morgen spreche oder noch drinne ist. Und die Bibel ermutigt uns jetzt sehr, in dieser Liebe zu leben. Selbst wenn du Ablehnung erfährst, lass die Liebe in deinem Leben siegen. Auch wenn du Dinge anders bewertest wie alle anderen, lass die Liebe in deinem Leben siegen. Der zweite Punkt, den hier Paulus herausleuchtet, ist, wir sollen den Brustpanzer des Glaubens anziehen. Also ein wachsamer Christ trägt nicht nur den Brustpanzer der Liebe, sondern auch den Brustpanzer des Glaubens. Mein Vertrauen darf fest auf Jesus gegründet sein. Und dieses Vertrauen schützt vor Trägheit und Ängsten. Seid ihr mit mir? Die Letztin hat mich mal so einen Gedanken beschlichen. Und ich habe so ein bisschen Angst gekriegt, vielleicht kennt ihr das nicht. Ich habe gedacht, ich könnte auch Covid-19 kriegen. Und habe ich gedacht, wie dumm ist denn das? Warum soll ich jetzt Angst haben? Nicht, dass ich es nicht bekommen könnte, versteht mich bitte richtig. Aber warum soll ich mir von was Angst haben, was ich eh nicht wahrscheinlich in der Hand habe? Nicht ganz. Natürlich kann ich mich von entsprechenden Schutzmaßnahmen kann ich natürlich einhalten und mich von entsprechenden Dingen fernhalten. Aber schlussendlich habe ich doch mein Leben nicht in der Hand, sondern Gott. Warum soll ich mir Angst machen? Und darf ich nicht auch Gott vertrauen, dass er mich auch denn durch die Situation trägt? Und darf ich nicht auch Gott vertrauen, wenn es kein gutes Ende nehmen wird, dann bin ich doch beim Herrn. Ist das so eine ganz schlechte Option? Nicht, dass ihr denkt, ich möchte sterben, das sicher nicht. Aber beim Herrn zu sein, ist eigentlich eine gute Option. Das glauben wir ja. Und manchmal bin ich echt erschrocken auch, mit wie viel Ängsten Menschen rumlaufen. Bring sie doch zu Gott. Zieh den Panzer des Glaubens an. Er hilft dir dabei, er gibt dir dazu Kraft. Und Paulus würde das ja nicht schreiben, wenn er nicht wüsste und uns da abholen würde. Wir haben doch manchmal Angst. Aber mein Vertrauen zu Jesus, mein Glaube zu Jesus darf mich vor Trägheit schützen und aber auch vor der Ängste. Warum sollte ich mich fürchten? Gott ist doch auf meiner Seite. Und wenn Gott auf unserer Seite ist und wir diesen Schild des Glaubens haben, brauchen wir gerade jetzt, auch in der heutigen Zeit, keine Furcht haben. Weil es sicher ist, dass es einen lebendigen Gott gibt, der für uns ist, der kann doch mit Hoffnung leben. Ich möchte euch nochmal, wenn du hoffnungslos bist, möchte ich dich einfach auf die Predigt vom letzten Sonntag verweisen, wo der Wilfried über Hoffnung gepredigt hat. Hör dir das ja ein, tolle Predigt, eine Hoffnungspredigt. Nimm diesen Brustpanzer des Glaubens, auch wenn es schwierig wird, auch wenn du herausgefordert wirst. Und wenn es Dinge gibt, die dich unsicher machen möchte, du darfst mit Glauben reagieren. Es werden Schwierigkeiten kommen, es können Schwierigkeiten kommen, aber du darfst glauben, dass du mit Jesus der Sieger sein wirst. Amen. Weiter steht ja dann in dem Text, wenn wir ihn gut verfolgt haben, und wir können jetzt Paulus fragen, warum er bei dieser Art Rüstung nur 3 Punkte nennt und nicht so viele wie im Epheserbrief im 6. Kapitel. Aber ihr könnt durchatmen, dann habe ich nur 3 Punkte heute Morgen. Weiter steht ja im Text, zieht den Helm der Hoffnung an. Und das ist ja auch so ein guter Schutzmechanismus, wie denke ich? Und wenn ich den Helm der Hoffnung habe, dann darf ich gute Gedanken denken. Das dürfen wir aktuell ja auch lernen und anwenden. Ich weiß da, und das kam ja auch schon immer wieder mal durch, dass heute immer weniger Menschen nach Gott fragen. Und ich glaube, wir hätten uns alle gewünscht, am Anfang der Pandemie, in der Mitte der Pandemie, auch heute, dass die Politiker aufstehen und sagen, lass uns mal einen nationalen Gebetstag ausrufen. Das hätte uns sehr gefreut und wäre vielleicht auch ein wichtiges Signal an die Gesellschaft gewesen. Auch wenn wir den Eindruck haben, dass die heutige Gesellschaft sich immer mehr von Gott entfernt, wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass Jesus auch heute noch Menschen verändern kann. Und wenn Jesus in das Leben von Menschen kommt, wird alles neu. So wie bei euch, wie bei mir. Wir waren doch auch nicht anders wie die anderen. Der Heilige Geist musste bei uns anklopfen, dass wir unser Leben Jesus geben. Und lassen wir uns auch nicht täuschen von dem Gedanken oder von unserem persönlichen Eindruck und von der Meinung, dass die Menschen mit Gott nichts zu tun haben wollen. Denn tief im Innern eines Menschen ist die Sehnsucht nach Wahrheit, ist die Sehnsucht nach einer lebendigen Hoffnung. Zumindest stelle ich das fest, auch wenn ich mit Menschen rede. Und diese Hoffnung dürfen wir weitergeben. Und ein Bibelvers, deshalb möchte ich Ihnen nochmal auch, dass wir nochmal uns angucken, darfst du die nächste Folie bringen, bitte. Das ist so der Bibelvers, der mir im Moment sehr viel bedeutet. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Welche Aussage? Ich darf Hoffnung haben. Diese Hoffnung darf mich durchtragen. Denn unser Jesus ist groß genug, dass er den Menschen vergeben kann, ihnen seine Gnade zu geben und sie frei zu machen. Deshalb ist wichtig, dass wir den Helm der Hoffnung anziehen. Was macht ihr, wenn ihr morgens aus dem Haus geht? Ihr geht angezogen aus dem Haus. Geht nämlich doch mal stark an. Warum machen wir das? Weil wir uns schützen wollen. Vor Kälte, vor Sonne, vor was auch immer. Also wir ziehen uns an, weil wir das brauchen. Aber wenn du in den kommenden Tagen aus dem Haus gehst, dann sag doch zu Jesus, ich ziehe den Brustpanzer der Liebe an, ich ziehe den Brustpanzer des Glaubens an, ich nehme den Helm der Hoffnung mit mir in diesen Tag. Und so darfst du durch den Tag gehen, mit Liebe, mit Glauben und mit Hoffnung. Und das Großartige an Gott ist doch, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen müssen, sondern dass Gott uns dazu befähigt hat und befähigen wird und uns da hilft, es zu tun. Und ein dritter Gedanke, warum wir wachsam sein sollen, weil nur Jesus uns ewiges Leben geben kann. Wir lesen 1. Thessalonicher 5 in den Versen 9 bis 10. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Also das Ziel Gottes, und das merken wir zutiefst, ist ja, Menschen zu retten und nicht zu strafen. Also wir wissen, Gottes Liebe für Menschen ist unbeschreiblich. Er liebt Menschen. Eigentlich möchte Gott niemanden bestrafen. Und das kann ich als Papa nachvollziehen. Ich fand es nie cool, meinem Sohn eine Strafe aufzuerlegen. Aber gemacht hat man, tut man es, damit ein junger Mensch sich gut entwickeln kann, um ihn zu schützen. Deshalb tun Eltern Verbote aussprechen und Gebote. Also Gott will eigentlich primär niemanden strafen, aber der Vers drückt doch auch aus, dass er es eines Tages tun wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so und damit habe ich manchmal auch Mühe. Wir lieben es doch, wenn es gerecht zugeht. Wir lieben keine Ungerechtigkeit. Und wenn wir erleben, dass Menschen leiden, wenn sie missbraucht, wenn sie misshandelt werden, dann haben wir doch in uns so einen innerlichen Ausschrei, das darf doch jetzt nicht wahr sein, das darf doch nicht passieren. Und fragen manchmal auch Gott, wo bist du denn in der Situation? Warum greifst du nicht ein? Warum machst du dem nicht ein Ende? Wir haben letzten Sonntag für die verfolgte Christe gebetet. die in Verfolgung und Trübsal leben, da schreien wir doch auch, Herr, mach doch dem ein Ende. Warum macht Gott hier nichts? Warum beendet er das Schreckliche nicht? Aber bedenken wir bitte eines, nicht, dass Gott diese Dinge gut findet. Es ist nicht so, dass Gott nichts tut, sondern er macht ganz einfach, er wartet. Und er wartet, damit noch so lange wie möglich Menschen seine Gnade in Anspruch nehmen können. Denn der Tag kommt, an dem Gott Recht sprechen wird. Die Zeit der Gnade wird vorbeigehen. Und danach wird Gott Recht sprechen. Nicht du und ich, sondern Gott. Und es ist so wichtig, dass wir das heute Morgen auch verstehen. Dass wir selber mit Gott ins Reine kommen. Und vielleicht gibt es in deinem Leben eine Sünde, die du dir nicht vergeben kannst. Und vielleicht erinnerst du dich auch heute noch an eine Begebenheit, die Scham und Schmerz hervorruft. Aber eines weiß ich ganz gewiss. Jesus, Gott will vergeben. Er möchte Menschen begnadigen und einladen, seine Güte zu erfahren. Und das Blut Jesu hat nichts von seiner Kraft verloren. Es fließt bis in die tiefsten Bereiche unseres Lebens. Es verschafft uns nicht nur Heilung, sondern schenkt uns auch neues Leben. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat für uns alle unsere Sünden bezahlt, damit wir durch ihn Heilung, Befreiung und Erneuerung erleben dürfen. Und er sagt heute Morgen, ich möchte dich erretten. Tust du das zulassen? Er ruft dir heute Morgen zu, bist du wachsam? Lassen wir das zu? Oder sind wir so vernebelt, so beeindruckt von dem, was um uns herum passiert? Ich möchte die Predigt kurz zusammenfassen mit ein paar Schlussgedanken. Ich möchte uns ermutigen, dass wir orientiert leben, dass wir uns orientieren an dem, was die Schrift sagt, was uns der Heilige Geist ausschließt. Orientiere dich am Wort Gottes. Sei hellwach. Auch wenn wir das so gerne wüssten, auch wenn wir das Datum der Ankunft Jesu nicht kennen. Aber wen kennen wir? Wir kennen den Ankommenden. Und für ihn möchten wir doch bereit sein. Da gibt es ja viele herrliche Bilder. Warum möchten wir bereit sein? Weil wir Kinder des Lichts sind. Wir sind wachsam, wir schlafen nicht. Und wir sind ausgerüstet mit was? Mit Liebe, mit Glauben und mit Hoffnung. Ich möchte euch sehr herzlich ermutigen, seid wachsam. Wer das Internet gut oder wer in den digitalen Medien unterwegs ist, da wird so viel Blödsinn verzapft. Entschuldigung diesen Ausdruck. Orientiert euch am Wort Gottes. Lasst euch füttern mit Glaube, mit Liebe und mit Hoffnung vom Gottes Wort her. Ich bin manchmal echt erschüttert, was für abstruses Zeug auch Menschen von sich geben. Wir als Familie haben erst gestern wieder so eine komische YouTube-Sache geschickt bekommen, wo ich denke, wie kann man sowas glauben? Ich setze mein Vertrauen, ich habe nicht alles in der Hand, Gott sei Dank, aber Gott hat es, ich setze mein Vertrauen auf Christus. Und da möchte ich euch echt ermutigen und auch wirklich, dass wir Gott vertrauen mit Glaube, mit Liebe, mit Hoffnung und dass wir auch wache Christen sind, dass wir auch nicht Christsein spielen, sondern dass wir ernst machen in unserem Glaube, dass wir Jesus unser Leben übergeben, dass wir bereit sind, dass er unsere Sünde vergeben kann und dass wir auch bereit sind, dass Jesus unser Herr ist. Das sagen wir manchmal so leicht, aber er hat ein Sagen in unserem Leben. Das ist die Konsequenz daraus. Aber ich finde es eine großartige Konsequenz, weil Jesus mein guter Hirte ist. Und deshalb mag ich ihm vertrauen und möchte auch nicht schlafen, möchte wach sein, möchte präsent sein, möchte sensibel sein fürs Reden vom Wort Gottes her, möchte aber auch sensibel sein durch den Heiligen Geist. Und möchte auch Menschen, denen ich begegne, Hoffnung weitergeben. Weil Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit lebt. Nicht ich kann Hoffnung geben, sondern Christus, der in mir lebt, kann Menschen Hoffnung geben. Und das möchte ich Menschen sagen. Und diese Hoffnung ist unabhängig von den äußeren Umständen. Mein Vertrauen zu Gott ist unabhängig von den Umständen, die draußen passieren. Die Liebe Gottes für mich ist unabhängig von den Umständen. Die ist immer da und hat gute Wege und gute Pläne für mich. Und hat eine tiefe Sehnsucht, dass ich mit ihm Gemeinschaft habe. Und hat eine tiefe Sehnsucht auch nach dir. Und eine tiefe Sehnsucht, dass wir alle zusammen ans Vaterherz Gottes, dass wir da nah dran sind, dass wir da leben und auch Gott uns da immer wieder dienen kann. Und denk dran, wir haben so vorhin in unserer Gebetszeit, auch wenn wir das Gefühl haben, Jesus schläft, wenn es um uns herum stürmt. Er ist präsent, er ist hellwach und er hat alles unter Kontrolle. Und mit diesem Bild möchte ich meine Predigt auch abschließen und möchte euch herzlich einladen, dass ihr mit mir aufsteht. Dass wir miteinander beten können. Vater im Himmel, ich danke dir auch, dass du unser guter Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz und unser Leben füllst und dass wir angetan sind mit Liebe, mit Vertrauen, mit Glaube, dass das unser Brustpanzer ist und dass unsere Gedanken geschützt sind durch den Helm der Hoffnung. Danke, dass du uns das bereitgestellt hast und danke, dass wir das nicht produzieren müssen, sondern dass das ein Geschenk und deine Gnade ist. Und so danke ich dir, Jesus, dass du jeden, auch heute Morgen, dass du an sein Herz anklopfst und sagst, hey, ich möchte in dein Leben eintreten. Hey, ich möchte, dass du heute Morgen wach bist. Herr, für das möchte ich heute Morgen beten, dass Menschen einfach wach unterwegs sind, dass sie deine Stimme hören, dass sie mit dir leben, dass sie dich überall mit hineinnehmen und dass du der Herr bist über alle Umstände. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du mit uns bist und dass dein Wort den Nebel um uns herum wegnimmt, dass wir einen Durchblick haben, dass wir Orientierung haben. Ich danke dir, Jesus, für dein Wort, weil es die Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass du uns mit dem Wort gesegnet hast. Und so bitte ich dich auch, dass der Same dieses Wortes in dein Herz aufgeht, dass es unser Alltag prägt, dass es uns begleitet in den Alltag. Und ich danke dir für deine Güte und Gnade. Amen. Amen. Bevor Carmelina jetzt den Gottesdienst abschließt, möchte ich auch nochmal daran erinnern, wer Gebet wünscht, Gebetsteam 2 wird heute dran, das Gebetsteam 1 ist dran. Die werden am Kreuz stehen, wenn du Gebet willst, wenn du sagst, ja, ich möchte mein Leben mit Christus in Ordnung bringen, wenn du krank bist, wenn du ein Anliegen hast, wenn du sagst, irgendwie bin ich eingeschlafen im Glaube, komm zu Gott, bringst Jesus und das Gebetsteam wird dich segnen, natürlich mit Abstand, mit Maske, das ist im Moment so, aber nimm die Hilfe in Anspruch, die Gott dir heute Morgen zuteil werden lässt. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und Gott mit euch und seid wirklich angetan mit dem Brustpanzer der Liebe, des Glaubens und habt den Helm der Hoffnung an. Gottes Segen mit uns. Applaus